Als wir aber noch zwischen den Äckern und Gärten schon ganz in der Nähe von Bethanien umherwandelten und dann bald auf dem schon bekannten Lieblingsruheplatze des Lazarus auf einer kleinen Anhöhe anlangten, um allda im Freien ein wenig auszuruhen, da wir bei der Besichtigung der Gründe des Lazarus denn doch bei 3 Stunden lang auf den Füßen zugebracht hatten, da trat einer aus der Zahl der Römer zu mir und fragte: Herr und Meister, bis jetzt habe ich nur zugehört und für mich noch kein Wort geredet und sage nun, dass alles von dir wie auch von dem sonderbaren Engel gesprochene, erklärte und von uns gesehene mir das unwidersprechbarste Zeugnis von deiner unmittelbaren und persönlichen Göttlichkeit gab. Aber du erklärtest uns auch den gestirnten Himmel und hast uns durch deine Güte und durch die Allmacht deines heiligen Willens in derartige Zustände versetzt, in denen wir die anderen Erdkörper ebenso klar besehen konnten, wie nun mit den fleischlichen Augen die Gefilde dieser Erde, und fanden überall Menschen und eine Menge anderer Geschöpfe. Ja, wir fanden in den geschauten anderen Erdkörpern sogar noch um vieles herrlichere Länder und Gegenden und Menschen und andere Geschöpfe, in einer auch um vieles höheren Vollendung. Und die Schönheit und große Regelmäßigkeit ihrer Wohngebäude übertraf die der Erde ums Unbeschreibbare. Nun, als ich bei mir darüber allerlei Betrachtungen anstellte, da warf sich in meinem Herzen die Frage auf, wie und aus welchem Grunde du, o Herr, gerade auf dieser in jeder Hinsicht mageren Erde hast einen dies menschlich-fleischlichen Leib anziehen wollen, da dir zu diesem Zwecke doch zahllose Myriaden der herrlichsten und größten Sonnenwelten zu Gebote gestanden wären? Könntest oder wolltest du uns darüber nicht auch noch so einige für uns Römer verständlichere Aufschlüsse geben? Sagte ich, oh ja. Obschon ich euch alle bei der Enthüllung der materiellen Schöpfung und namentlich bei der Darstellung und klaren Erklärung der Sonnenordnung in einer Hülsenklobe und hernach des ganzen großen Schöpfungsmenschen darauf wohl aufmerksam gemacht habe, wie und warum ich gerade auf dieser Erde und auch eben in dieser Zeit das Leibliche angezogen habe. Aber so ich es euch auch wieder erkläre, so werdet ihr das doch auf den vollen Grund nicht einsehen, und das so lange nicht, bis ihr nicht selbst im Geiste wiedergeboren werdet. Aber dessen ungeachtet kann ich euch dennoch noch einen ganz kurzen Wink darüber geben, weil ich es zum Voraus sehe, dass eben dieser Punkt unter den künftigen Weltweisen und Theosophen ein ganz bedeutsam und bedenklich strittiger werden kann und auch werden wird. Und so höret mich denn nochmals an. Der eigentliche Grund liegt freilich nur in meiner Weisheit und in meinem Willen, dass ein jeder Mensch, so wie auch jedes warmblütige Tier, ein Herz hat, von dem sein leibliches Leben abhängt. Das werdet ihr wohl alle wissen. Aber ihr kennet den Bau des Herzens nicht. Ich aber kenne ihn gar wohl und weiß darum auch, was im Herzen ist, durch das dasselbe belebt wird. Es befinden sich im Herzen zwei überaus kleine Kämmerlein, die den beiden großen Blutkammern entsprechen. Für eure Augen würden diese beiden Kämmerlein wohl kaum als kleinste Pünktlein sichtbar sein. So klein aber auch diese Pünktlein sind, so bedingen sie durch ihre Einrichtung doch ganz allein zuerst das Leben des Herzens und durch dasselbe das Leben des ganzen Leibes und aller seiner zahllos vielen Teile und Organe. Das eine, erste und somit allerwichtigste Kämmerlein entspricht dem, was des Geistes und somit des eigentlichen Lebens ist. Und wir wollen es das Bejahende und somit Wahre nennen. Das zweite, gewisser Art minder wichtige, obschon zum natürlichen Leben des Leibes auch unumgänglich notwendige, aber wollen wir das der Materie entsprechende, also auch das Verneinende nennen. Dieses hat für sich kein Leben, sondern ist nur ein Aufnahmegefäß fürs Leben, welches es mit jedem erneuten Herzschlage aus dem bejahenden Kämmerlein wie von Neuem aufnimmt und es dann dem ganzen Leibe durch das Blut mitteilt. Aus diesem leicht fasslichen Bilde könnet ihr nun schon entnehmen, wie das Herz in seinem Lebensgrunde beschaffen ist und sein muss, auf dass es dem ganzen Leibe das Leben verschaffe. Dass das Herz dann noch eine sehr weitwendige und überaus kunstvolle und höchst weise organisch-mechanische Einrichtung zur Fortförderung des in ihm entwickelten Lebens hat und haben muss, das versteht sich auch ohne weitere Erklärung von selbst. Denn wo etwas weitergebracht werden soll, da müssen zu dem Zwecke auch wohlgebahnte Wege und Überbringungsmittel bestehen und da sein. Wir aber brauchen zur Beleuchtung unserer Sache hauptsächlich nur die beiden Kämmerlein und von ihnen eigentlich nur das Bejahende.